Ich hoffe, dass ich Hamburg auch, was die Bildung betrifft, sozusagen weiterhin engagiert sehe und dass da noch ganz viel passiert, weil da muss ganz viel passieren. Wenn wir da Bücher über afrikanische Kinder und Jugendliche haben, dann sind die immer ganz, ganz arm dran. Und dann dachte ich eben so, jetzt will ich mal Bücher schreiben über afrikanische Kinder. Die sind cool, die sind clever, die sind witzig und mit denen möchte man gerne mitmachen. Also mit denen möchte man befreundet sein, so. Ich halte Wilhelmsburg für den spannendsten Stadtteil Hamburg. Also das ist Europas größte Elbinsel und das heißt, so bunt und vielfältig wie Wilhelmsburg ist nichts.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Kirsten Beuhe. Moin, moin.
Moin, hallo.
Sie sind gebürtige Hamburgerin, Kinderbuchautorin, promovierte Literaturwissenschaftlerin, Ehrenbürgerin der Stadt Hamburg, Trägerin des Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland, Erfinderin vom kleinen Ritter Tränk und Mutter von zwei Kindern. Wie viel Kind steckt noch in Ihnen?
Wahrscheinlich eine ganze Menge, sonst würde ich ja nicht für Kinder schreiben. So, aber es gibt Autoren und Autorinnen, die für Kinder schreiben und die dann sagen, eigentlich bin ich noch ein Kind. Ich fühle mich im Alltag schon so alt, wie ich bin, aber ich bin dankbar, dass ich beim Schreiben auch noch zurückgehen kann und dass ich mich so gut erinnern kann.
Aber abseits vom Schreiben, gibt es so Situationen, wo Sie sagen, das habe ich als Kind schon immer gemacht, das mache ich einfach weiter oder dass Sie immer noch über den gleichen Humor haben oder was auch immer?
Ich glaube nicht, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich bin tatsächlich ziemlich erwachsen geworden in diesen 71 Jahren, das passiert dann einfach. Aber wie gesagt, ich kann mich noch an ganz, ganz vieles erinnern und ich habe immer gedacht, das geht jedem so. Also alle Menschen haben ihre Kindheit noch griffbereit, nicht nur die Erlebnisse, sondern auch die Gefühle und so. Das scheint aber nicht so zu sein und insofern ist es natürlich ein echtes Geschenk, wenn man das hat.
Haben Sie früher Tagebuch geschrieben oder machen es heute noch?
Heute mache ich es nicht mehr, leider. Ich bedauere das. Ich denke immer mal wieder so, ich sollte es vielleicht nochmal anfangen, weil ich glaube, das ist ein ziemlicher Reichtum für einen selber. In vielerlei Hinsicht. Aber ich habe es ab 12 gemacht und dann so bis Mitte 20 ungefähr. Und irgendwo bei mir liegen diese Tagebücher auch noch, aber ich habe nie mehr wieder reingeguckt. Nur in mein allererstes, also dass ich mit 12 angefangen hatte. Und das finde ich schon sehr spannend und sehr anrührend auch zu sehen, was mich damals beschäftigt hat und was mich belastet hat und so. Das ist toll, wenn man sowas hat.
Können Sie sich noch daran erinnern, warum Sie aufgehört haben mit Mitte 20?
Nein, komischerweise kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also ich glaube, irgendwann war es vielleicht einfach nicht mehr wichtig. Also Tagebuch schreiben ist ja auch eine Form von Bewältigung, sich auseinandersetzen mit dem eigenen Leben, wenn man da vielleicht sonst eine Lücke in der Bewältigung hat. Ich weiß das einfach nicht. Zeitmangel, glaube ich, kann es nicht gewesen sein, weil vorher gab es eher Zeiten, wo ich weniger Zeit zur Verfügung gehabt habe. Das hat einfach irgendwann aufgehört und dann nicht wieder angefangen.
War das Schreiben eines Tagebuches möglicherweise schon so eine Frühübung, mit Sprache umzugehen? Also nicht nur das Erlebte aufzuschreiben, um es vielleicht auch ein bisschen zu verarbeiten, sondern auch schon mit Sprache umzugehen?
Kann natürlich sein. Ich habe immer gerne geschrieben und zwar ziemlich egal was. Also nicht Formulare ausfüllen, das mag ich bis heute nicht. Aber sonst wirklich immer alles. Aber ich glaube, die ersten Übungen, die gehen noch viel weiter zurück. Ich habe ja schon als Kind so meine ersten kleinen Texte geschrieben, auch in der Absicht, später Autorin zu werden. Das war meine Kindheitsberufsvorstellung, so. Und die ich dann abgelegt habe, als ich vernünftiger geworden bin mit 15 und erfahren habe, dass das kein Beruf ist, der Miete zahlt und Kleidung und Essen. Aber bis dahin war das tatsächlich mein Berufsplan. Und vor allen Dingen so in den Jahren der Pubertät habe ich viel geschrieben. Erwachsenengeschichten natürlich, also nicht so Kinderkram. Und meine Eltern haben das tatsächlich aufbewahrt und haben es mir dann irgendwann gegeben. Und ich habe dann gedacht, wen interessiert der Schrott, und habe es weggeschmissen. Und heute bedauere ich das sehr.
Sie könnten noch wohlhabender sein, ne? Wenn man so sieht, was wiederaufgefundene Bänder von Musikern beispielsweise so ergeben bei Auktionen, wie auch immer.
Na, damit will ich mich noch gar nicht vergleichen.
Sachen, die Sie damals aufgeschrieben haben, sind Sie da, haben Sie das dann Ihren Eltern gezeigt oder den Lehrern oder so, oder wirklich nur für sich?
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, in dem Alter zeigt man sowas seinen Eltern doch nicht und seinen Lehrern noch viel weniger. Ich hatte eine beste Freundin, der habe ich mal eine Geschichte gezeigt, das weiß ich noch. Die Geschichte fand ich großartig. Und es war aber eine Freundin, die auch kein Verhältnis zu Büchern und zum Lesen hatte. Sowas gab es ja damals auch. Und ja, die hat das nicht so besonders interessiert, und dann habe ich das eben auch nicht mehr getan. Das war aber nicht der Grund, weshalb ich aufgehört habe zu schreiben, sondern ich habe es dann eben nur aufgehört zu zeigen. Vielleicht hat mir auch immer ein bisschen das Selbstbewusstsein gefehlt, also zu glauben, das, was ich schreibe, ist eben auch tatsächlich für die...
Für uns wert und wissenswert.
Genau.
Wann haben Sie denn von dem Beruf der Schriftstellerin erfahren? Also gab es ein Vorbild, oder wo sind Sie da hängen geblieben, dass Sie gesagt haben, also ich wusste, glaube ich, von dem Beruf, den ich heute mache, Moderatoren zu beraten, wusste ich mit Mitte 20 noch nichts.
Das ist aber auch vielleicht schwerer zu erfahren als Schriftsteller oder Schriftstellerin, oder?
Ja.
Denke ich mal. Aber na nun, erzähle ich was, das habe ich, glaube ich, erst einmal sonst erzählt.
So wollen wir das haben hier.
Ja. Deshalb mache ich es ja auch.
Ja.
Meine Mutter war, wie es dem damaligen Familienbild entsprach und wie es ja auch bei uns dann später noch gewünscht war, meine Mutter war Hausfrau. Das heißt, die hat sich um die Kinder und um den Haushalt gekümmert, hat aber nebenbei 4 Kinderbücher geschrieben. Und dadurch war es für mich natürlich ganz klar, dass es sowas gibt. So. Das Problem dabei war, dass ich die Geschichten meiner Mutter ganz langweilig fand. Und ich war, glaube ich, eigentlich, bis zur Pubertät, da hat sich das geändert, aber kein anstrengendes Kind so. Aber da konnte ich dann doch schon hart und kritisch sein. Und
also Sie haben die Geschichten eher so...
Ja,
entgegengenommen, aber keine große Freude gezeigt.
Ja, genau so. Genau, ich
waren
schon
die Geschichten, die Ihre Mutter schrieb, denn vor allen Dingen für die Kinder, also für Sie und Ihre Geschwister? Oder
nein, die hat veröffentlicht.
War das tatsächlich?
Das sind 4 veröffentlichte Bücher. Ich habe die auch noch. Ich glaube, die kriegt man heute gar nicht mehr so ohne weiteres. Aber ich habe ja sehr viel gelesen. Und ab 10 habe ich die Hamburger Bücherhallen genutzt. Da habe ich die entdeckt, und das hat mein Leben umgekrempelt. So, da bin ich einmal die Woche hin und habe mir ausgeliehen, was mich interessiert hat, nachdem ich eine Stunde lang erstmal überhaupt geguckt habe, was es gab. Und es war immer ein großartiger Nachmittag. Und da waren ja auch schon relativ ausgewählte Bücher. Also das ist nicht so einfach alles. Und das heißt, ich denke, ich hatte doch schon einen gewissen Maßstab dann so entwickelt. Also ich hatte bestimmte Ansprüche, und ich fand die Geschichten einfach eher langweilig. Das waren Alltagsgeschichten, in denen es um alltägliche Probleme ging. Und ich habe gerne was gelesen, was spannend war und was es damals so an Kinderkrimis gab oder auch Abenteuerromane. Und dann konnte mich das nicht so fesseln.
Und bevor wir jetzt mit etwas weitermachen, was Frau Boye sicherlich fesselt, nämlich den Hamburg-Liebling, gibt es ganz kurz Werbung. Und zwar für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Denn ich beginne jeden meiner Arbeitstage mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in euer E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein. Und hier geht es jetzt weiter mit unserer ersten Rubrik unserer Schnellfragerunde, die Hamburg-Lieblinge. Welcher ist Ihr liebster Stadtteil?
Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen. Wahrscheinlich bin ich die Erste, aber hoffentlich nicht. Das ist Wilhelmsburg. Ich halte Wilhelmsburg für den spannendsten Stadtteil Hamburg. Also das ist Europas größte Elbinsel und das heißt, so bunt und vielfältig wie Wilhelmsburg ist nichts. Wir haben einerseits den städtischen Teil, der größte Teil der Insel ist Landwirtschaft, daran denkt niemand, wenn man über Wilhelmsburg spricht. Wir haben einen ganz großen migrantischen Bevölkerungsanteil, aber wir haben seit der Bundesgartenschau nicht nur den tollen Wilhelmsburger Inselpark, das lohnt echt, da mal hinzufahren, spazieren zu gehen, sondern da sind auch sehr viele sehr teure Eigentumswohnungen inzwischen entstanden. Das heißt, dieser Stadtteil ist unglaublich gemischt. Und ich war da 10 Jahre lang Schirmfrau eines großen Leseförderprojekts und habe ihn da sehr genau kennengelernt und bin immer noch sehr gerne da, habe immer noch viele Kontakte und denke, es ist ein sehr unterschätzter Stadtteil.
Welches ist Ihr Lieblingsgeschäft?
Na, Buchhandlungen generell. Wobei ich sehr bedauere, dass ich lebe ja im Hamburger Osten, dass sie da ganz dünn gesät sind und zum Teil auch schließen, weil im Hamburger Osten nicht so unbedingt die Buchkäuferschaft breit vertreten ist. Und das macht mir ein bisschen Kummer. Aber es gibt auch tapfere Buchhandlungen wie die Buchhandlung Seitenweise am Hammersteindamm oder so.
Welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Das Altonaer Museum. Und zwar deshalb, weil da, ja, weil da das Kinderbuchhaus sitzt und mehrere Räume nutzt. Und das wird in Zukunft auch ausgebaut werden. Und ich denke, das ist was ganz Tolles, was wir hier in Hamburg haben.
Welcher ist Ihr Lieblingsspazierweg?
Den habe ich während des ersten Lockdowns überhaupt erst kennengelernt. Den kannte ich vorher gar nicht. An der Dove-Elbe entlang, so zwischen Moorfleet und Allermöhe. Auf der einen Seite hat man dann die Dove-Elbe, auf der anderen Seite hat man den Eichbaumsee und das ist einfach nur schön.
Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
Die Blaue Blume in Ottensen. Die gab es schon, als ich studiert habe. Und die gibt es immer noch. Und die liegt wunderbar, wenn Menschen aus dem Hamburger Osten wie ich sich mit Menschen aus dem Westen treffen wollen. Dann ist das so in der Mitte. Und vor allen Dingen, wenn man dann sentimental an alte Zeiten denken möchte, dann bietet sich das an.
Die hat ihre Örtlichkeiten gewechselt. Die
ich
ist
weiß,
jetzt direkt
ich
in der neuen Mitte Altona. Man
ich
hat
weiß.
Einen ganz wunderbaren Blick auf die quietschende Bahn. Die haben so alte Brücken und wenn die ICEs da langfahren, dann quietscht das immer ziemlich.
Ja, es tut einem immer leid für die Menschen, die da jetzt hingezogen
durchaus.
Sind.
Durchaus. Ich habe da bis vor ein paar Monaten gewohnt tatsächlich und deswegen finde ich das ganz lustig. Die
Hätten
Blaue Blume
uns.
War da tatsächlich auch immer wieder so mein Ort, wo ich dann hingegangen bin, um vielleicht das erste oder letzte Bier des Tages.
Hätten wir uns ja vielleicht mal treffen können.
Unter Umständen. Das können wir ja noch nachholen dann tatsächlich. Sie haben Ihre Interessen komplett über Hamburg verteilt, ist mir gerade aufgefallen. Gibt es denn so einen Stadtteil, mit dem Sie so gar nichts anfangen können?
Weiß ich nicht. Also gibt natürlich Stadtteile, in denen ich nicht viel war.
Oder wo sie sich vielleicht verlaufen würden. Oder?
Ja, natürlich. Das ist ja klar. Das sind ja die meisten Stadtteile,
sowas so?
wie Langenhorn oder so. Wann komme ich da mal hin? Also welchen Grund sollte es geben? Ich bin ja jetzt, das ist natürlich auch toll, ich schreibe ja schon sehr lange und ich habe ja, bevor das dann alles vor 1,5 Jahren gecancelt wurde, habe ja auch ganz, ganz viele Lesungen gemacht, habe vor allen Dingen auch ganz, ganz viel und ganz, ganz gerne Lesungen an Schulen gemacht. Da bin ich natürlich durch die Stadtteile gekommen, aber bei sowas lernen Sie ja einen Stadtteil nicht wirklich kennen. Also.
Mhm. Sie sagen selber, dass Sie sehr viele Lesungen machen. Ich stelle mir vor, Schreiben und Lesen ist ja echt ein Riesenunterschied, ne? Also es gibt Leute, die können gut schreiben und können dann vielleicht nicht so gut lesen oder umgekehrt. Wie leicht ist Ihnen denn das Lesen gefallen und das Vorlesen?
Sehr leicht, weil ich ja vorher, also ob ich es gut mache und kann, das ist wieder eine andere Frage. Aber
naja, Sie werden aber, ja doch zahlreich gebucht. Ich gehe davon aus, dass ich sowas rumsprechen würde, wenn es schlecht wäre.
Okay, das ja gut. Also ich war ja, bevor ich angefangen habe zu schreiben, Lehrerin. Und das heißt, ich glaube, ich hatte einen riesen Vorteil gegenüber vielen Kollegen und Kolleginnen, die ja auch Lesungen machen und die vielfach Lesungen machen müssen, um überhaupt leben zu können, dass ich daran gewöhnt war, mit Kindern so im Austausch zu sein und dass ich auch viel vorgelesen hatte und dass ich nicht gleich in Panik gerate, wenn ich sehe, da sitzen zwei und tuscheln oder so. Das war ja eigentlich mein Alltag, bevor ich dann angefangen habe zu schreiben. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb ich so gerne immer noch Lesungen mache, also auch Schullesungen immer noch so gerne mache, weil das eben ein bisschen an die Zeit erinnert. Man ist da doch relativ dicht an den Kindern dran. Das ist man ja bei großen Lesungen nicht. Da ist ja sehr viel Distanz, obwohl die auch sehr schön sein können. Aber dieser direkte Kontakt fehlt. Und da kann ich mir dann bei Lesungen immer für anderthalb Stunden einreden, es wäre wieder so, was ja nicht stimmt. Also ich denke, da erleben sie die Kinder einmal, sie sprechen einmal mit ihnen. Das Großartige am Lehrerberuf ist ja, dass sie Kinder über längere Zeit begleiten und zu denen auch eine Beziehung aufbauen und vielleicht auch in ihrem Leben eine Rolle spielen können oder so. Das können sie natürlich als Autorin bei einer Lesung nicht. Aber trotzdem mache ich das so gerne.
Was hat Sie denn bestärkt, vor allen Dingen Kinderbücher zu schreiben? War das dann tatsächlich auch die Erfahrung als Lehrerin oder war das immer noch der Ehrgeiz, besser zu schreiben als die Mutter?
Daran habe ich übrigens überhaupt noch nie gedacht. Das finde ich jetzt total eine total spannende Überlegung. Nein, das ist wie ganz viele Dinge in meinem Leben gar keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern hat mich so mehr oder weniger überfallen. Ich habe ja erzählt, ich war Lehrerin. Mein Mann und ich haben dann unser erstes Kind adoptiert. Und für mich war immer selbstverständlich gewesen, dass ich danach wieder anfange zu arbeiten. Also vielleicht nicht mit voller Stundenzahl oder zunächst auf keinen Fall mit voller Stundenzahl. Aber ich meine Lebensplanung hatte immer Familie und Beruf bedeutet. Und als ich dann nach der Familienpause wieder angefangen habe zu arbeiten, da kam das Jugendamt, das war nicht das Jugendamt Hamburg übrigens, und da kam das Jugendamt und hat erklärt, das wäre nicht möglich. Also wer Kinder hätte, der müsste nun als Mutter zu Hause bleiben. Und das war genau die Zeit, denke ich, in der dieses Bild gekippt ist. Also bei manchen war es noch in den Köpfen. In der Realität hatte sich Anfang der 80er Jahre ja schon ganz, ganz viel geändert. Also meine Kolleginnen an der Schule hatten ganz viele Kinder. Das war ja selbstverständlich für uns. Aber man muss sich überlegen, dass es bis in die 50er Jahre in manchen Bundesländern noch ein Lehrerinnenzölibat gegeben hatte. Also das ist ja unglaublich viel passiert in den Jahren meines Lebens, das muss man ja wirklich sagen. So, und das Jugendamt hatte eben immer noch dieses traditionelle Familienbild. Dem hätten mein Mann und ich uns nicht gebeugt. Also wir hätten gesagt, nun, kommt doch mal, versucht doch mal vor Gericht uns dieses Kind wieder wegzunehmen, das damals übrigens ja erst noch in der Pflegestufe war, also noch nicht endgültig adoptiert, aber wir waren uns sicher, sie würden uns das Kind nicht wegnehmen können. Aber wir wollten ein zweites. Und da war es ja schon angebracht, gehorsam zu sein. Und also habe ich von einem Tag zum anderen wieder aufgehört zu arbeiten, was für die Schule ganz schrecklich war. Die mussten von einem Tag zum anderen plötzlich ihre Unterrichtspläne ändern. Ich habe auch schwarz weitergearbeitet zum Teil, bis die das überbrücken konnten. Aber das habe ich jetzt auch nicht erzählt. Und und dann war ich zu Hause mit Kind und war wirklich auch unglücklich, weil das nie meinem Lebensbild entsprochen hatte und ich auch wusste, wenn wir ein zweites Kind kriegen, geht das auch noch einige Jahre so weiter, bis wir auch das Kind endgültig adoptiert haben. Und dann habe ich überlegt, was ich klammheimlich machen kann. So. Und da ist mir dann das Schreiben wieder eingefallen. Dann wollte ich Heftromane schreiben, weil ich habe ja Literaturwissenschaft studiert. Ich wusste, wie großartig Literatur sein kann und dachte, das kannst du nie im Leben. Und dann wollte ich Heftromane schreiben und habe Hefte gekauft, gelesen mit großer Begeisterung.
Also diese Groschenromane, diese Adelsromane und so weiter, und Julia und wie die alle heißen.
Genau, und Adelsromane. Ich fand es wirklich, ich habe es wirklich genossen. Ich habe auch gedacht, ich würde es schreiben können. Heute weiß ich, dass ich es nicht gekonnt hätte. Es wäre immer ironisch geworden bei mir. Ich glaube, ich hätte das wirklich nicht ernsthaft schreiben können, womit ich die nicht abwerten will. Es gibt viele Menschen, in deren Leben die eine Rolle spielen und für die diese Romane auch wichtig sind. Aber ich hätte es nicht gekonnt. So, und ich denke, dann hatte ich mein Gehirn wieder auf Schreiben gepolt. Also du darfst wieder schreiben. Und dann ist mir eines Tages, als ich meinen Sohn gefüttert habe, sind mir die ersten Sätze meines ersten Buches eingefallen. Völlig ungerufen. Völlig ungerufen. Und das waren dann auch die ersten Sätze meines ersten Buches, ja. Die habe ich dann aufgeschrieben, nachdem das Kind endlich schlief. Und von da an ist es weitergegangen, zu meiner eigenen Überraschung. Ich hatte nicht gewusst, dass ich das schreiben wollte und dass mir all das einfallen würde. Es war eine unglaubliche Freude, nach all den Jahren, in denen ich nicht mehr geschrieben hatte, zu sehen, dass das weiter passieren kann. Und so ist eben mein erstes Buch aus dieser besonderen Situation entstanden, ist aufgrund dieser Situation ein Kinderbuch gewesen und dann bin ich dabei geblieben. Und ich glaube, das ist wie mit vielen Dingen, je länger sie das machen, desto mehr sind sie so eingegroovt, desto mehr fällt ihnen ein und ich mache es immer noch gerne.
Wie sind Sie denn dann zu Ihrem ersten Vertrag gekommen? Also ich meine, heute guckt man im Internet nach, durch die Castingshows wissen viele junge Mädchen und Jungs, wie man irgendwie Model oder Sänger oder so wird. Zumindest wird in diesen Shows das vorgegeben, sagen wir es so. Wie war das denn bei Ihnen? Das war ja nun mal eine Zeit, da musste man vieles noch in Büchern nachlesen, aber so ein Wissen wurde ja eher übertragen.
Also ich hätte natürlich, denke ich, heute einfach in eine Buchhandlung gehen können und gucken können, welche Verlage gibt es alles und wo sitzen die. Da hätte ich dann die Buchhändler fragen können vielleicht. Ich bin zum Hauptbahnhof gefahren, da gab es an der Post die Telefonbücher sämtlich, also ganz Deutschlands. So. Mhm. Und die Verlage, die ich kannte, die Kinderbuchverlage, die habe ich mir dann rausgesucht. Da wusste ich dann auch aus dem, was vorne in den Büchern stand, wo die saßen. Und an 5 dieser Verlage habe ich dann, nachdem ich die Adressen rausgeschrieben habe, am Hauptbahnhof, noch ganz altmodisch mit Stift auf Papier, es gab ja noch keine Handys, so, an die habe ich dann die ersten 3 Kapitel geschickt. Die habe ich geschrieben, aber ich dachte, es wird ja wahrscheinlich niemand das drucken wollen, was du dir so ausgedacht hast, und dann kannst du dir jetzt auch nicht gönnen, das weiterzuschreiben, weil es hat mir ja so viel Spaß gemacht. Dann musst du dir was anderes suchen, was du schwarz machen kannst. Und ich habe das dann kopiert in einem Kopierladen und diese ersten 3.
Waren das dann noch Matrizen oder?
Nee, waren das schon Kopierer? Das waren Kopien. Die Schulen haben noch mit Matrizen gearbeitet.
Herrlich, aber dieser Duft.
Yes. Ja. Ja, sowas kennen die Kinder heute ja gar nicht mehr. Die kennen ja auch keine Schreibmaschine mehr. Aber egal, jedenfalls. Dann lagen eben diese 5 Stapel im Schlafzimmer auf dem Bett. Und da besuchte mich eine Freundin, unangekündigt, die Grundschullehrerin war. Und die sah diese Stapel. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein Anfang für ein Kinderbuch. So, Mensch, du kennst dich doch mit Kindern aus. Willst du es mal lesen? Und das hat sie gemacht. Und dann hat sie gesagt, Kirsten, ich glaube, das will kein Kind lesen. Und normalerweise...
Sind Sie mit ihr noch befreundet?
Ja, immer noch sehr gut.
Und das muss die Freundschaft aushalten, sowas.
Ich glaube, das stärkt eine Freundschaft sogar. Ja, und also normalerweise hätte ich es dann nicht mehr rausgeschickt, wenn ich es erst das eine getippte, man hat ja damals getippt, das eine getippte Mal gehabt hätte. Aber ich hatte ja schon das viele Geld für die Kopien ausgegeben. Und dann habe ich gedacht, das vergeude ich jetzt nicht. Ich verliere ja nichts, wenn ich es rausschicke. So, und auf diese wirklich heute unvorstellbare Weise bin ich dann an meinen ersten Verlagsvertrag gekommen, ja.
Also von den 5 haben sich wie viel zurückgemeldet?
Einer, das war der Oettinger Verlag, bei dem ich ja bis heute veröffentliche.
Der ja nun auch in Hamburg ist.
Ja, das war ein großes Glück. Da kriegte ich am nächsten Tag, da dachte ich, die haben das noch nicht mal, kriegte ich einen Anruf. Ich denke einfach, weil es natürlich das letzte Manuskript war, das gekommen war, lag es oben. Sie haben es gleich gelesen und dann hatte ich mit denen ein Gespräch und konnte fertig schreiben und hatte schon einen Vertrag. Das fand ich ziemlich toll.
Also Angebot bekommen und angenommen. Da gab es kein Management, kein Literaturagentin oder ähnliches.
Nein.
Bis heute nicht?
Ich habe jetzt seit einigen Jahren eine Agentur. Und finde das inzwischen bei dem vielen, was ich so zu handeln habe und auch bei dem, was sich verändert hat, sehr hilfreich. Also inzwischen, das wissen Sie ja wahrscheinlich bei dem, was Sie beruflich machen, noch viel besser als ich. Es verändert sich ja ganz, ganz schnell, ganz, ganz viel. Es gibt immer wieder neue Rechte. Und man muss ganz genau gucken und da könnte ich ja nie den Überblick behalten. Und insofern bin ich sehr glücklich, dass ich jetzt eine Agentin habe, die das für mich macht und die dann eben die deutschen und die internationalen Buchrechte alle handelt.
Wir kommen zu einer weiteren Rubrik, das ist die Fragen der anderen Leute. Wir haben also 2 Leute befragt, ob sie eine Frage an sie haben und wir haben auch welche gefunden natürlich.
Oh. Hallo liebe Frau Bojo, hier ist Johanna von der Szene Hamburg. In vielen Zeitschriften sind Rätsel ein beliebter Zeitvertreib. Ich würde gerne von Ihnen wissen, ob Sie auch so eine Rätselfreundin sind.
Oh Mensch, also da muss ich jetzt passen. Eigentlich nur, wenn ich nichts zu lesen habe. Also als Kind fand ich Rätsel toll, egal welche Art. Also Kreuzworträtsel, andere Rätsel, egal. Aber jetzt, wo ich erwachsen bin, eigentlich nicht mehr so. Ich habe mal eine Zeit lang Sudokus gemacht, aber das war mir dann zu kompliziert.
Sie haben ja sehr viele Auszeichnungen. Haben Sie mal was gewonnen? Haben Sie an Gewinnspielen teilgenommen oder wenigstens auf den Dom Lose gezogen?
Also ich habe mit 14 auf dem Dom eine Puppe gewonnen, die konnte laufen und sprechen. Und von der hatte ich, das kam in meiner Kindheit gerade erst auf, sowas, das war revolutionär. Und das hätte ich als Kind so gerne gehabt. Aber jetzt war ich 14 und sie war mir so vollkommen gleichgültig. Und ich fand es so schade, dass ich sie zu spät gekriegt habe. Danach habe ich nie mehr irgendwo Lose gezogen oder an Gewinnspielen teilgenommen.
Na, wir kommen zur nächsten Frage.
Hallo und moin, Frau Boje. Hier spricht Eckhard Pfannkuchen, Direktor des Steigenberger Hotel Treutelberg Hamburg. Mich würde natürlich interessieren, worauf kommt es Ihnen an auf Ihren Lesereisen bei einem guten Hotel?
Ein bequemes Bett, wobei das natürlich ein bisschen eine Definitionsfrage ist. Und ein schönes Badezimmer. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ich finde es auch toll, wenn im Hotel ein angenehmes Restaurant ist, wenn es vielleicht einen Hotelgarten gibt oder eine Terrasse. Aber da ich meistens in einem Hotel nur für eine Nacht bin, ganz selten mal für 2 oder 3, sind es eigentlich die Basics, die für mich am wichtigsten sind. Oh, und vor allen Dingen Freundlichkeit. Das sage ich jetzt nochmal. Freundliches Personal ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn man morgens früh zum Frühstück geht zum Beispiel und da wird man angelächelt, obwohl ich mir ausrechnen kann, dass diese armen Menschen vielleicht schon um 5 Uhr aufgestanden sind, aber die lächeln einen an und sind freundlich, dann trägt einen das ganz anders in den Tag, als wenn die ein normales Gesicht machen. Und das ist für mich, glaube ich, das ist das Dritte.
Mhm. Sie wirken tatsächlich wie ein grundfreundlicher Mensch. Aber was bringt Sie denn mal so richtig auf die Palme, wo Sie so richtig zornig werden können?
Mhm. Auch ganz vieles.
Na, dann mal raus damit.
Auch ganz vieles. Also Arroganz, damit kann ich ganz schlecht umgehen. Was mich auf die Palme gebracht hat, das sollte ich jetzt hier vielleicht gar nicht so sagen.
Doch.
Weil es wahrscheinlich viele Hörer gibt, die sowas auch gemacht haben. Im Zusammenhang jetzt mit Corona und den Impfungen habe ich zu meiner Überraschung erlebt, wie viele Menschen tatsächlich irgendwie Wege gefunden haben, vor allen Dingen in der Anfangszeit, als es ja noch um die wirklich gefährdeten Gruppen ging, sich Impfungen zu verschaffen, die ihnen eigentlich nicht zustanden. Und das hat ja nicht bedeutet, dass sie jetzt, das war immer so mein Eindruck, die finden das toll, weil sie jetzt irgendwie die Regierung ausgetrickst haben oder so. Das hat ja bedeutet, dass irgendein 90-jähriger Mensch seine Impfung nicht kriegt. Und da war ich erstaunt, wie viele Menschen das tatsächlich gemacht haben, auch Menschen, von denen ich das nie gedacht hätte. Also ja, das nun ist es ja inzwischen wieder so, nun können sich ja alle impfen lassen inzwischen. Und
jetzt läuft das.
Und da müssen wir da gar nicht mehr drüber reden. Aber das hat mich auch mal sehr böse gemacht.
Ja. Sie haben ja vorhin schon so locker darüber gesprochen, dass Sie schwarz gearbeitet haben als Lehrerin. Gab es denn noch mal andere? Gab es denn andere Konflikte mit der Polizei mal? Sind Sie mal zu schnell gefahren oder irgendwie bei einer Mutprobe Gummibärchen geklaut oder ähnliches?
Nee, so ein Mutprobentyp war ich auch als Jugendliche nicht, aber natürlich habe ich Strafzettel gekriegt, also in der Stresemannstraße zum Beispiel, da kann einem das ja schnell mal passieren, dass man über die 30 km/h.
Das ist eine der ältesten Blitzanlagen in Hamburg.
Ja, und man weiß es
fährt
auch.
Jeder da man, mal 40
genau,
vielleicht.
Genau, 35 oder so. Aber ja, aber sonst tatsächlich nicht, nein.
Straftaten, Polizei, warum hat es nie tatsächlich Sie in den Krimi-Bereich so richtig reingezogen?
Ja, vor allen Dingen, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, als Kind habe ich furchtbar gerne Kinderkrimis gelesen. Und ich lese bis heute wirklich, wirklich gerne Krimis. Ich finde das was ganz Spannendes. Ich habe einige geschrieben, die man irgendwie da einordnen kann. Also ich habe vor allen Dingen drei Krimis geschrieben, die im südlichen Afrika spielen, weil ich mich da ja sehr viel für unsere Stiftung aufhalte. Aber es sind meistens andere Themen gewesen, die mir wichtig waren. Also die mir dann, ich habe ja das große Glück, ich schreibe einfach, wenn ich irgendwas schreiben möchte. Und wenn ich Lust dazu habe, das ist auch ein Geschenk. Ich weiß, viele KollegInnen müssen sich irgendwie absprechen mit Verlagen, was wird jetzt gewünscht, welches Thema ist jetzt angesagt, wie lang soll es sein, was braucht ihr und so weiter. Und das habe ich nie gemusst und bin auch wirklich in der privilegierten Situation, dass ich dann meine Manuskripte erst rausschicke, wenn ich denke, sie sind fertig. Und ich habe wiederum das große Glück, dass der Oetinger Verlag, mit dem ich ja das allermeiste gemacht habe, bisher dann auch das immer noch genommen hat. Man könnte sich ja vorstellen, dass die sagen, nö, also hast ja mit uns nicht vorher abgeklärt und passt uns überhaupt nicht ins Programm. Doch einmal haben sie was nicht genommen, das stimmt.
Und sind Sie dann zu einem anderen Verlag gegangen?
Ja, das hat ein anderer Verlag dann gemacht.
Und das war erfolgreich?
Mittelerfolgreich.
Oh, naja.
Also sagen wir untermittel erfolgreich, aber nicht erfolgreich. Es gibt eine zweite Auflage. Das war übrigens Jumbo in Hamburg, also Jumbo Hörbücher und Verlag in Hamburg. Die haben meine Hörbücher immer gemacht und haben dann, da sie das Hörbuch dazu auch machen wollten, auch ganz gerne das Buch dazu gemacht. Ja, aber wie waren wir darauf gekommen? Ach so, warum ich keine Krimis schreibe, genau.
Ja.
Und das heißt, es sind entweder irgendwie zum Beispiel gesellschaftliche Themen oder psychologische Themen oder was auch immer, die mich interessieren. Oder ich habe plötzlich Lust auf ein bestimmtes Genre oder wie auch immer. Und dann schreibe ich eben auch die Geschichte. Und spannenderweise waren das nicht so häufig Krimis. Das hat sich für mich dann erst angeboten, als ich diese drei Afrika-Krimis, ich nenne sie jetzt mal so, geschrieben habe, weil ich gerne über das Leben in der Region, ich kenne ja nur eine kleine Region von Afrika, so dass ich mir zutraue, darüber zu schreiben, weil ich gerne darüber schreiben wollte und weil ich vor allen Dingen ein Buch schreiben wollte, in dem afrikanische Kinder nicht nur Opfer sind. Also wir haben in der Kinder- und Jugendliteratur, wenn wir da Bücher über afrikanische Kinder und Jugendliche haben, dann sind die immer ganz, ganz arm dran und sind also müssen bedauert werden. Und da ist ja viel dran, das muss man schon so sagen. Aber ich erlebe, wenn ich da bin, die Kinder ja auch ganz anders und als sehr bewundernswert. Und dann dachte ich eben so, jetzt will ich mal Bücher schreiben über afrikanische Kinder. Die sind cool, die sind clever, die sind witzig und mit denen möchte man gerne mitmachen. Also mit denen möchte man befreundet sein, so. Denen möchte man nicht helfen. Also wäre ja auch eine nette Geste, aber mit denen möchte man einfach befreundet sein und zu tun haben. Und dann habe ich eben überlegt, welches Genre bietet sich da an. Und im Kinderkrimi sind die Kinder ja immer schlauer als die Polizei und so. Und dann habe ich da eben diese drei Kinderkrimis geschrieben.
Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren eine Menge geändert, auch in der Lebenswelt von Kindern. Also im Zweifelsfall lesen die ihre Bücher jetzt auf dem iPad oder auf anderen elektronischen Helferlingen. Wie sehr gleichen Sie die aktuelle Lebenswelt in Ihren Büchern an oder ist es einfach zeitlos?
Also ich glaube, zeitlos sind praktisch nur Fantasy-Geschichten. Alle anderen sind, wenn sie einigermaßen bewusst geschrieben sind, in ihrer jeweiligen Zeit angesiedelt. Das ist einfach so. Und das heißt, die älteren Bücher von mir, die es noch gibt, die spielen einfach auch in einer anderen Zeit. Da haben die Kinder eben noch kein Handy, zum Beispiel. Und es ist jetzt gerade ein Buch wieder erschienen. Das ist das erste Mal vor 25 Jahren rausgekommen. Man darf mit dem Glück nicht dringlich sein. Das ist so eine Sommergeschichte, die spielt in Schweden, hat aber auch mit Patchwork-Familie zu tun. Und da gehen sie ganz oft zur Telefonzelle. Und da haben wir natürlich überlegt, muss man das ändern? Und ich habe gesagt, nee, das muss man nicht ändern, weil Kinder sind sehr gut in der Lage, die sind ja auch in der Lage, Bücher zu lesen, die in anderen Ländern spielen. Da müssen wir, die müssen wir doch nicht unterschätzen. Und ich glaube, das funktioniert auch. Aber wenn ich ein Buch schreibe, das heute spielt, dann sollte es schon auch heutige Kindheit erzählen. Und da hoffe ich, dass ich noch dicht genug dran bin, so.
Wie oft kommt Ihnen im Alltag die Ehrenbürgerschaft entgegen, außer in solchen Interviews?
Ja, in solchen Interviews kommt sie mir entgegen und sonst überhaupt nicht. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön.
Sie dürfen legal schwarz fahren hier in Hamburg sozusagen. Also Sie haben die Möglichkeit, öffentlichen Nahverkehr gratis zu nutzen.
Ja, und das ist natürlich jedes Mal wieder eine Freude und das erinnert mich auch jedes Mal. Also wenn ich in einen Bus steige oder eine Bahn und das tue ich relativ viel, ich fahre sehr, sehr viel öffentlich, dann denke ich jedes Mal dran, dass ich da dieses tolle Ticket habe. Aber interessanterweise wusste die Stadt Hamburg nichts davon. Also als ich dann das erste Interview gegeben habe zu dem Thema, da hatte sich die Journalistin vorher schlau gemacht und hatte sich erkundigt, ich glaube bei der Senatskanzlei, ob in Hamburg wie in Berlin es ein Ehrengrab gäbe und Freifahrt im öffentlichen Nahverkehr. Und da hatte man gesagt, nee, das gibt's in Hamburg beides nicht. Und das hatte sie mir in diesem Interview auch erzählt. Und da habe ich auch gesagt, oh Mensch, auf das Ehrengrab will ich gerne verzichten, aber mit dem öffentlichen Verkehr so fahren zu können, das fände ich ja toll. Und dann kriegte ich am Abend vor der Verleihung vom HVV einen großen Umschlag mit einem Anschreiben und mit diesem Ticket. Und das habe ich natürlich dann auch gleich an die Stadt weitergegeben, die Information. Und seitdem genieße ich das wirklich sehr.
Der nächste Ehrenbürger ist ja schon in Sichtweite. Es ist vor einigen Wochen bekannt gegeben worden, dass Udo Lindenberg auch Ehrenbürger der Stadt werden soll. Gibt es irgendeine Beziehung zu Ihnen? Also zwischen Ihnen und Udo Lindenberg?
Na, ich habe ihm vorher nicht, aber ich habe ihm wahrscheinlich als eine der allerersten gratuliert, weil ich mich unendlich gefreut habe. Und das muss ich jetzt auch mal sagen.
Aber wie gratuliert man ihm? Also ruft man,
findet
die
Wege,
Handynummer, wo kriegt man die her vom Kultursenator?
Man findet Wege, Kontakt aufzunehmen. Ja, okay. Da gibt es Wege, die ich hier nicht näher erläutern will. Weil
Sie haben nicht nachts an der Bar im Atlantik auf ihn gewartet oder so.
Nee, aber das wär wahrscheinlich der einfachste Weg.
Ja, das versuchen, glaube ich, viele.
Das kann ich mir vorstellen. Das stelle ich mir nicht so einfach vor, übrigens, so ein Leben. Nein, aber ich habe mich eben so gefreut, weil natürlich, als ich es geworden bin, ganz, ganz viele mit Udo Lindenberg gerechnet haben. Da gab es ja auch wirklich eine starke Fraktion, die das immer gewünscht hat. Und er hätte es ja auch schon damals verdient. Das müssen wir einfach mal so sagen. Und das mit war für mich ein Grund, weshalb ich mir eine Woche Bedenkzeit ausgebeten habe. Ich habe eine Woche intensivst überlegt, ob ich das machen soll. Nicht nur wegen Udo Lindenberg, es gab schon noch andere Argumente.
Was wären denn noch weitere Argumente gewesen?
Ich habe mich sehr, sehr gewundert, als ich gefragt worden bin, weil ich nie und nie und nie damit gerechnet hätte. Mhm. Und mir ist natürlich klar gewesen, und ich glaube, ich darf das hier so aussprechen, Annalena Baerbock darf sowas nicht aussprechen, die Tatsache, dass ich eine Frau bin, hat natürlich eine große Rolle gespielt. Es war dringend nötig, dass endlich wieder eine Frau Hamburger Ehrenbürgerin wird. So. Und das fand ich auch richtig. Also erstmal so losgelöst von mir selber, fand ich das richtig. Dann wäre ich aber nicht die Erste gewesen, auf die ich gekommen wäre. Da wären mir auch wieder andere eingefallen.
Zum Beispiel?
Na, zum Beispiel Frau Werthes Schütter vom Deutschtheater. Aber die konnte es nicht werden, weil sie Parteimitglied ist. Und soweit ich weiß. Und das musste ja jemand sein, der vollkommen neutral ist. Und dann, denke ich, sollte auch ein Zeichen gesetzt werden in Richtung Kinder. Also ich glaube, das war tatsächlich ein Anliegen. Und das fand ich auch ein sehr schönes Anliegen. Und da hat mich dann vor allen Dingen mein Mann sehr stark motiviert. Er hat gesagt, egal, wie es dir selber damit geht, das ist wieder eine typisch weibliche Reaktion. Frag dich mal, welcher Mann und so weiter. Und dann habe ich tief Luft geholt und habe gesagt, ja, ich mach's. Und ich mach's auch gerne. Und ich bin inzwischen auch sehr froh. Aber seit Udo Lindenberg jetzt quasi, also seit es feststeht, dass er es wird, bin ich noch viel, viel froher. So. Ja, und ich
habe eine Antwort von ihm?
Ja, blitzschnell. Eine sehr nette, sehr typische Antwort. Ich denke, er nimmt es mir nicht übel.
Wir haben das Fahren im öffentlichen Nahverkehr. Sonst irgendwas? Mathe mal.
Mhm.
Und da müssen Sie hin? Für sich so, ist das eher eine Verpflichtung oder wie ist das so? Sie wirken jetzt nicht so, als würden Sie irgendwie bei so öffentlichen Galas und so gerne unterwegs sein.
Nee, normalerweise eigentlich auch nicht. Das ist tatsächlich so. Aber nachdem ich es nun einmal erlebt habe, das war ja direkt vor dem ersten Lockdown im Jahr 2020 und wir haben uns schon alle nicht mehr mit Handschlag begrüßt, freue ich mich doch aufs nächste Mal, wenn es wieder möglich ist. Also ich hatte das mir nicht so vorgestellt, aber es ist natürlich eine unglaublich beeindruckende Veranstaltung.
Ist man da satt? Oder geht
ja,
es eher ums Repräsentieren und kriegt Nachschlag oder so?
Wenn man, also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man um Nachschlag bitten würde. Nun esse ich ohnehin nicht so große Portionen und mir kommt es dann sehr entgegen, wenn es, ich weiß nicht, wie viele Gänge es gab, 5 oder sowas bestimmt, wenn es immer so kleine Portionen sind, eine nach der anderen, sodass man sich auch ganz gut unterhalten kann. Es ist war ein großartiges Essen, es war ein großartiger Blumenschmuck. Die Dekoration ist natürlich, also tolles Hamburger Silber und so. Das ist schon was ziemlich Einmaliges und da fand ich es auch ganz toll, das zu erleben. Man könnte es jetzt unter unterschiedlichen Gesichtspunkten diskutieren. Man könnte jetzt natürlich sagen, muss die Stadt dieses Geld ausgeben? So, diese Kritik gibt es ja auch.
Ach, ein bisschen Prunk und Kreuz tut dieser Stadt, glaube ich, auch mal
ja, ich glaub,
ganz gut.
Ja, das glaube ich tatsächlich nämlich auch. Ich glaube, Hamburg ist sehr zurückhaltend und das schätze ich an dieser Stadt auch sehr. Aber das kann man dann auch mal tun und es sind ja dann doch auch tolle Gäste.
Gab es denn jemanden, wo Sie gesagt haben, boah, dass ich den mal treffe oder der Sie total inspiriert hat?
Nein, aber es war ja auch erst einmal.
Ja.
Also ich und man fragt sich dann ja auch, wie wird es dann mit dem Smalltalk bei so einer Geschichte? Aber da das doch dann zum großen Teil Menschen sind, die TED-Talk erprobt sind, war es sehr einfach.
Okay. Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommen Sie. Das heißt, wir haben hier drei Fakten über Hamburg, die Sie vielleicht auch noch nicht wissen, und verbinden das mit einer Frage an Sie. Ein Paketzusteller in Blankenese muss täglich bis zu 5000 Treppenstufen bewältigen. Wie halten Sie sich fit?
Oh, ehrlich gesagt, viel zu wenig. Da war jetzt Corona ein großes Glück. Da bin ich wirklich jeden Tag so meine 10.000 Schritte gegangen. Mein Handy erzählt es mir dann ja immer. Aber mehr tue ich nicht. Und ich weiß, das ist schlecht, vor allen Dingen, wenn man so alt ist wie ich. Aber ich schaffe es einfach nicht, weil auch immer so viel anderes zu tun ist.
Jeder Hamburger besucht 2,3 Mal im Jahr ein Kino. Welchen Film haben Sie zuletzt gesehen?
Oh Gott, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Das kann ich überhaupt nicht. Es ist so lange her. Das kann ich wirklich nicht mehr sagen.
Das war noch zu Pretty Woman Zeiten? Oder?
Nein, aber das war ja irgendwie 2019 oder so.
Ja.
Und das kann ja dann auch nichts gewesen sein, was mich so wahnsinnig beeindruckt hat.
Zu welchen Filmen neigen Sie denn, wenn Sie abends ganz, die freie Wahl haben?
Achso, ganz gemischt. Ganz gemischt. Also nicht so sehr, ich habe ja gesagt, ich lese sehr gerne Krimis. Also so in dem Bereich nicht, sondern
Sie
schon so ein bisschen mehr Arthouse.
Sie sind 20.15 Uhr auf den Tatort abonniert.
Ich habe den sehr, sehr lange sehr gerne geguckt. Ich gucke ihn immer noch ab und zu.
Gibt es einen Lieblingstatort?
Nicht wirklich. Also ich guck gerne den Schleswig-Holsteiner.
Axel Nürnberg ist auch
ein Lieblingskommissar. Ja, genau. Also das ist eben, das mag ich immer noch sehr. Münster ist mir inzwischen manchmal zu klamaukig.
Sehe ich genauso.
Und
das Niedersachsen finde ich natürlich auch gut. Ich komme aus Niedersachsen und
so,
Maria Furtwängler als unterkühlte norddeutsche Kommissarin.
Ja, mit ihrer neuen Partnerin.
Ja.
Das finde ich auch gut, ja.
Ein Zeiger der Turmuhr des Michels wiegt 130 Kilo. Was ist für Sie schwerer, den Anfang oder das Ende eines Buches zu schreiben?
Den Anfang zu schreiben. Ich plane tatsächlich, also ich mache so ein Mindmap und überlege mir auch, wie das Ganze ablaufen soll und so. Aber für den Anfang brauche ich immer einen ersten Satz und der ist ja ganz, ganz wichtig, weil der den Ton für alles Weitere schon setzt. Und da setze ich mich nicht einfach so an den Laptop und sage, so, jetzt weiß ich ja, was alles passieren soll, jetzt lege ich los. Da warte ich einfach und das fällt mir dann irgendwann ein beim Unkrautzupfen, spazieren gehen.
Haben Sie auch so eine Sammlung an ersten Sätzen,
Nein.
wo Sie sagen, ach, den muss ich mir jetzt mal aufschreiben?
Nein, aber es wäre vielleicht klug, weil es gibt ja großartige erste Sätze. Und zu denen, also meine ersten Sätze werden nie zitiert werden. Also denen fehlt diese ganz besondere Qualität. Und Schluss fällt mir schon auch immer ein bisschen schwer, weil man natürlich so aussteigt aus einem Universum, in dem man mehrere Monate gelebt hat. Aber ich bin gleichzeitig auch immer sehr erleichtert, dass ich es tatsächlich bis dahin geschafft habe, weil es ja auch immer viele Manuskripte gibt, die ich nicht zu Ende schreibe. Und jedes, das ich dann zu Ende schreibe, bringt auch so ein bisschen Erleichterung mit sich.
Werden die dann unwiderruflich gelöscht, diese Manuskripte, oder bleiben die liegen, weil man denkt, ach, vielleicht ist da doch was Kluges drin oder
was Gutes? Nee, die sind noch da. Ja, die Datei habe ich dann noch. Und früher hatte ich dann, als man sowas noch handschriftlich gemacht hat oder getippt hat, habe ich das auch abgeheftet. Aber es hat ja immer Gründe gegeben, warum ich es abgebrochen habe. Und die gelten ja dann praktisch auch später noch.
Ich stelle mir vor, dass Schriftstellerin ja ein sehr einsamer Beruf ist. Ne? Man sitzt ja möglicherweise nicht mit 10 Leuten zusammen und diskutiert, wie wir hier im kreativen Bereich, sondern Sie schreiben ja möglicherweise alleine. Was sind Sie für eine Freundin? Können Sie Freundschaften gut pflegen?
Ja, ich glaube schon.
Oder sind Sie manchmal so in so einem Schreibtunnel und dann wissen Ihre Freunde, die ist jetzt 6 Wochen weg in irgendeiner Kinderwelt?
Naja, also es ist sicher nicht so, dass ich mich mit allen Freunden und Freundinnen regelmäßig in Abständen von 3 oder 4 Wochen treffe. Das ist sicher nicht so. Aber ich habe ja, weil ich mein ganzes Leben, mit Ausnahme eines Jahres, dass ich in England studiert habe, mein ganzes Leben in Hamburg gelebt habe oder eben direkt 100 Meter hinter der Grenze, habe ich ja noch praktisch meinen gesamten Freundeskreis seit der Schulzeit, Studium, Lehrerinnenzeit und dann alles, was eben hinterher im Zusammenhang mit dem Schreiben gekommen ist. Und da kommt schon einiges zusammen. Und das ist ja auch ganz, ganz großartig, weil Menschen, die man in unterschiedlichen Zeiten als Freundin kennengelernt hat, die kennen einen ja auch als einen ganz unterschiedlichen Menschen und unterschiedliche Facetten. Und das finde ich in so einer Freundschaft wichtig. Also,
wie pflegen Sie denn diese Freundschaften? Gibt es dann immer mal eine SMS zwischendurch oder nur an Geburtstagen? Und bei einer anderen Gelegenheit trifft man die Leute?
Ja, also möglichst auch natürlich mit Treffen. Und das ist unterschiedlich in unterschiedlichen Phasen, mit wem ich mich mehr, mit wem ich mich weniger treffe. Es gibt ganze Freundeskreise aus verschiedenen Zusammenhängen, die sich regelmäßig treffen. Und es gab jetzt eben wieder während der Corona-Zeit, als das ja alles nicht möglich war, habe ich immer so in vierwöchigen Abstand mich mit verschiedenen Freundesgruppen abends bei einem Glas Wein per Zoom getroffen. Und das fand ich eine großartige Möglichkeit. Es ist natürlich nicht ansatzweise das Gleiche, aber man sieht sich, man tauscht sich aus. Das fand ich schon ziemlich toll. Und das hält natürlich dann die Beziehung auch lebendig. Also es ist nicht so, dass man hinterher anderthalb Jahre überbrücken muss, sondern man hat eben immer miteinander geredet. Mit manchen habe ich auch Spaziergänge gemacht oder mich auf einer Terrasse getroffen oder so. Aber gerade diese Gruppentreffen, die waren dann nur per Zoom möglich. Das haben wir aber auch intensiv genutzt.
Und in normalen Zeiten gibt es da gemeinschaftliche Aktivitäten? Kegelclub, Nordic Walking, gemeinsam zum HSV gehen oder...
Alles nicht. Das tut mir jetzt wirklich so leid. Also ich weiß gar nicht, ob ich noch häkeln könnte, aber stricken könnte ich bestimmt noch. Aber häkeln weiß ich gar nicht. Und Nordic Walking ist mir viel zu anstrengend. Also ich habe ja gesagt, ich gehe gerne spazieren, aber Nordic Walking stelle ich mir so anstrengend vor. Nein, und Fußball ist auch nicht mein Leben so. Ich verfolge ihn, wenn es spannende Zeiten gibt. Aber sonst nicht. Nee, gemeinsame Unternehmungen eigentlich weniger. Das sind mal gemeinsam ins Theater gehen, ins Kino gehen, in die Oper gehen oder so. Oder?
Als ich hier nach Hamburg gekommen bin, habe ich gelernt, dass Hamburger sehr häufig und auch Hamburgerinnen natürlich am Wochenende an die Nord- oder an die Ostsee fahren. Was ist denn Ihre Wahl? Oder ist das auch alles zu verrückt und zu wild?
Sie meinen zu weit außerhalb von Hamburg? Ja. Nee, so weit wage ich mich denn schon. Also wir haben ein Ferienhaus in der Nähe der Schlei schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, als die Schlei noch nicht angesagt war. Und das ist natürlich jetzt in den letzten Monaten ganz, ganz großartig gewesen und ja, auch ein Geschenk. Und da bin ich sehr gerne. Ich mag auch die Nordsee so. Die ist ja ein bisschen rauer, ein bisschen wilder. Aber ich finde die Ostsee schon auch sehr schön. Vor allen Dingen eben diese Schleiregion, obwohl ich da habe ich ja auch Bücher geschrieben, die da spielen. Und ich denke immer, ich sollte das vielleicht gar nicht mehr so propagieren, weil man doch jetzt schon merkt, wie sich alles total, total verändert. Und das freut mich für die Gastronomen da. Die können es dringend brauchen, auch für die Geschäfte, die können es auch dringend brauchen. Aber es wird natürlich auch zugebaut auf eine Weise, die vorher unvorstellbar gewesen wäre. Und ich denke, damit geht auch einiges verloren.
Gibt es denn einen ganz sicheren Ort für Sie, wo Sie kreativ sind und gut schreiben können, wenn gar nichts mehr hilft, dass Sie dann dahin gehen?
Also ich habe ja manchmal beim Schreiben auch so Blockaden. Ich glaube, das hat jeder. Und mitten in einem Manuskript. Was mir dann hilft, ist nicht ein spezieller Ort, sondern spazieren gehen. Und zwar irgendwo, wo ich nicht abgelenkt wäre. Also wenn ich jetzt hier so eine Schanzenstraße wäre, völlig falsch. Da gäbe es zu viele interessante Geschäfte und so. Aber einfach irgendwo in der Natur und dann die Gedanken trudeln lassen. Und dann fällt mir in der Regel wieder was ein. Das hilft. Schreiben kann ich praktisch sonst an jedem Ort. Also ich tue es nicht auf Lesereisen. Das erlebe ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen das tun, weil man dann ja häufig dazwischen einige freie Stunden hat. Die sind für mich dann aber auch freie Stunden, weil ich denke, wenn es eine Lesereise ist, dann geht es mir jetzt um die Kinder und darauf will ich mich voll konzentrieren und schreibe dann nicht.
Frau Boye, wir sind schon am Ende unserer Gesprächszeit und da bleiben jetzt nur noch zwei Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Da, wo ich vor 1,5 Jahren aufgehört habe, ohne Corona, schreiben, Lesereisen machen, Leseförderung betreiben, mein Projekt in Eswatini weiter betreiben.
Und ungefähr 5-mal Teemals genossen haben, ne? Dann in der Zeit.
Richtig, und da bin ich gespannt.
Wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Ich sehe einen weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, des Fahrradnetzes.
Damit Sie weiterhin noch mehr gratis fahren können.
Na klar. Ja, und ich hoffe, dass ich Hamburg auch, was die Bildung betrifft, sozusagen weiterhin engagiert sehe und dass da noch ganz viel passiert, weil da muss ganz viel passieren.
Frau Boye, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, für diese tollen Einblicke der Ehrenbürgerin der Stadt Hamburg. Und ich sage Ahoi und ich hoffe, es war nicht unser letztes Gespräch. Sie kommen gerne nochmal wieder.
Ich freue mich, wenn ich darf.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 917XFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917XFM, Hamburgs Musiksender.